Bereit, Ja zu sagen? Dann ab zu deinem Opel-Partner.
Yes. Auf Kurser.
Sag Ja zum neuen Opel Corsa Yes. Mit sportlichen Features und exklusiver Sonderlackierung.
Yes. Auf Kurser.
Schon ab attraktiven 199 Euro im Monat. Jetzt bei deinem teilnehmenden Opel-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Willkommen zu Fufu Stories. Wir schauen uns heute mal wieder Tifu an. Oder heute habe ich komplett versagt. Die erste Überschrift lautet: Heute habe ich versagt, indem ich mich auf ein Date mit dem Arschloch der Schule eingelassen habe. Ich bin 17, männlich und das Arschloch, den wir in dieser Geschichte einfach mal Daniel nennen, ist auch 17. Zur Vorgeschichte. Ich lebe in einer Stadt und gehe auf eine kleine Schule. Sie hat gerade mal 230 Schüler. Daher kennt jeder jeden. Wie du sicher schon bemerkt hast, sind wir beide männlich. Ich bin schwul. Ich konnte noch nicht viel Erfahrung in Beziehungen sammeln, weil ich Angst vor Ablehnung habe. Jeder in meiner Schule weiß, dass ich schwul bin. Man macht sich über mich lustig, aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Es gibt natürlich auch andere Schwule in meiner Schule, aber keiner von ihnen ist mein Typ und ich hänge nicht wirklich mit ihnen ab. Die Geschichte ist ungefähr eine Woche her. Da ist dieser Typ auf meiner Schule Daniel. Er ist mit der Art von Leuten befreundet, die Arschlöcher sind und meistens schon während der Schulzeit ihren Höhepunkt im Leben erreicht haben. Ich weiß, dass das ein Warnsignal ist. Aber bis jetzt war Daniel immer nett zu mir. Und ich bin nicht gerade ein schrecklich aussehender Kerl, aber als er mich dann plötzlich zum Essen einlud, war ich etwas schockiert, das gebe ich zu. Daniel ist eins der Arschlöcher der Schule. Er ist nicht gerade beliebt, aber seine Familie ist weit verbreitet und seine Mutter ist eng mit dem Bürgermeister oder so befreundet und die Leute mögen ihn hauptsächlich, weil er reich ist. Keiner von uns beiden präsentiert sich als schwul, sofern man das Präsentieren nennen kann. Es war daher ein noch größerer Schock für mich, weil er überhaupt keine Andeutung oder sonstiges gemacht hat, dass er schwul sein könnte. Spulen wir vor zu gestern Abend, ein Tag vor Valentinstag. Wir haben uns in einem Lokal verabredet, um etwas zu essen. Als ich dort ankam, schrieb er mir, dass er sich ein wenig verspäten würde. Ich hatte kein Problem damit und schickte ihm ein Foto von dem Tisch, an dem ich saß. Ich habe über 2 Stunden auf Daniel gewartet und ihm währenddessen auch mehrmals geschrieben und versucht, ihn anzurufen. Nach etwa 10 Minuten nach diesen 2 Stunden bekam ich eine SMS von Daniel, in der er mich einen Loser nannte und schickte mir dazu noch ein Bild von mir, wie ich alleine an dem Tisch saß. Dann erhielt ich Benachrichtigungen über seine Social-Media-Konten mit demselben Bild von mir, in denen er mich auch einen Loser nannte. Um den Rest kurz zu machen, ich ging nach Hause, weinte und nahm dann den Mut zusammen, das hier zu posten. Okay, Daniel ist auf jeden Fall das Arschloch der Schule, der Welt, aber solche Leute mit Geld denken wirklich immer, die sind irgendwie was Besonderes, vor allem wenn die nie selbst was dafür getan haben. Und ganz ehrlich, es ist nur die Schule, es wird viel besser sein, sobald du weg von der Schule bist. Und ich muss sagen, ich kannte nicht einen Schwulen auf meiner Schule. Wenn das jetzt schon normaler ist, würde ich mich freuen darüber. Die zweite Überschrift lautet: Ich habe versagt, weil ich, 19, alle Anzeichen verpasst habe, dass meine Mitbewohnerin, 22, an mir interessiert war. Meine Mitbewohnerin ist heute Morgen ausgezogen. Sie ist ausgewandert. Wir haben beide uns fast 2 Jahre lang eine Wohnung geteilt. Ich habe mich auch immer zu ihr hingezogen gefühlt, aber ich wollte nicht der Typ sein, der versucht, etwas mit der ersten Mitbewohnerin zu haben, die er bekommt. Also habe ich mein Bestes getan, um unsere Freundschaft so platonisch wie möglich zu halten. Da die letzte Nacht jedoch die letzte war, in der wir Mitbewohner sein würden, beschloss ich, ihr zu sagen, dass ich sie schon immer attraktiv fand. Ich habe auch deutlich gemacht, dass ich nicht erwarte, dass irgendetwas passiert. Ich wollte es nur loswerden, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass es am nächsten Tag peinlich sein könnte. Meine Mitbewohnerin schlug mir spielerisch auf die Schulter und sagte, dass sie mir so viele Gelegenheiten gegeben hatte. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie sprach, woraufhin sie mir die folgenden Beispiele genannt hat. Als wir im Club tanzten und das Lied zu Ende war, waren unsere Gesichter so nah aneinander, dass sich unsere Stirn buchstäblich berührten. Aber anstatt sie in diesem Moment zu küssen, habe ich offenbar meine Augen an den Hinterkopf gerollt und gefragt, ob ich wie Storm in X-Men aussehe. Als sie mich bat, ihr zu zeigen, welche Art von Porn ich gerne schaue, zeigte ich es ihr und sie bot mir an, mir ihre zu zeigen. Wir saßen auf der Couch und schauten Leuten beim zu und ich tat immer noch nichts. Als ich im Krankenhaus lag, sagte sie, sie würde mich gerne pflegen, wenn ich nach Hause komme, aber nur, wenn ich verspreche, nichts anderes als mein Krankenhauskleid zu tragen. Als sie mich um eine Huckepackfahrt in ihr Zimmer bat, nachdem sie geduscht hatte und nur ein Handtuch trug. Als sie mir gestand, in einem meiner Hemden zu schlafen, weil ich übers Wochenende weg war und sie sich mir nahe fühlen wollte. Die Liste ist eigentlich noch länger, aber das waren für mich die Top 5. Es scheint jetzt so offensichtlich, aber damals war ich total ahnungslos. Ich glaube, ich war zu sehr darauf konzentriert, diese Grenze nicht zu überschreiten, dass mein Gehirn jegliche Anzeichen für sexuelle Chemie völlig ausgeblendet hat. Meine Mitbewohnerin und ich haben darüber gelacht, aber tief in mir drin war ich so wütend auf mich selbst, dass ich mir eine so aufregende Erfahrung entgehen lassen habe. Er hat sich einfach selbst gekockblockt. Also es ist schwer, offensichtlichere Zeichen zu machen, außer sie hätte ihn dann direkt geküsst, aber der tut mir echt leid. Die nächste Geschichte ist etwas brutaler, es geht dabei ums Gefängnis und eine Strafe. Der nächste Titel lautet, heute habe ich versagt, indem ich in Singapur Mist gebaut habe und Stockhiebe als Strafe bekam. Ich bin in Singapur geboren, habe aber die meiste Zeit meiner Kindheit im Ausland verbracht und bin dann mit 17 Jahren wieder zurückgezogen. Wäre ich dort aufgewachsen, hätte ich vielleicht besser gewusst, wie sie mit Kriminalität und Fehlverhalten umgehen. In meiner Schulzeit habe ich nicht besonders gut aufgepasst und wurde in meinen späten Teenagerjahren kriminell, was schließlich irgendwann zu einem Raubüberfall eskalierte. Ich benutzte dabei keine echte Waffe, sondern tat nur so, als hätte ich eine. Und das funktionierte eine Zeit lang gut, da der Ort nicht an Straßenkriminalität gewöhnt war. Zumindest bis ich irgendwann erwischt wurde. Das war zu Beginn der Pandemie, also haben sie das vielleicht berücksichtigt, als sie mir eine verhältnismäßig kurze Haftstrafe von nur 2 Jahren gaben. Aber ich glaube, der Richter hat das ausgeglichen, indem er mir 12 Stockhiebe anordnete. Etwas mehr, als ich erwartet habe. Ich wusste, dass es wehtun würde, aber ich hatte keine Ahnung, wie schlimm es tatsächlich ist. Das Gefängnis war natürlich kein Spaß, aber das Schlimmste war, dass sie dir nicht sagen, an welchen Tag du geschlagen wirst. Also fragte ich mich jeden Tag, ob es heute passieren würde. Nachdem ich von ein paar anderen Gefangenen gehört hatte, wie ernst das ist, wurde ich sehr unruhig. Sie ließen mich die ersten 14 Monate meiner Haftzeit im Ungewissen. Nach hunderten von Fehlalarmen, an denen die Wärter an meiner Zelle vorbeiliefen, fing ich irgendwann an, mir Hoffnung zu machen, dass sie es vielleicht vergessen haben und es nie passieren würde. Aber nein, eines Tages wurde mir gesagt, dass es heute soweit ist. Ich musste mich sogar einer medizinischen Untersuchung unterziehen, um eine Bescheinigung zu bekommen, dass ich fit für meine Strafe sei. Mein Herz raste den ganzen Morgen, bis ich abgeführt wurde, um mit dem Rohrstock geschlagen zu werden. Das Ganze geschah unter 4 Augen, außerhalb der Sichtweite der anderen Gefangenen. Es soll keine öffentliche Demütigung wie in der Scharia sein. Die Strafe kommt vielmehr durch den Schmerz. Ich musste meine Kleidung ausziehen und wurde an ein Gerät geschnallt, um mich für die Stockschläge in Position zu halten. Ein Arzt war anwesend und einige Beamten kümmerten sich darum, einen Schutz über meinen Rücken anzubringen, sodass nur mein Gesäß zu sehen war. Ich wurde aufgefordert, den Prügelknaben dafür zu danken, dass sie meine Strafe vollstrecken, um mir eine Lektion zu erteilen. Ich versuchte mich zu stärken, indem ich dachte, okay, es sind nur 12 Schläge, ich kann das schaffen. Aber dann kam der erste Schlag. Ich erinnere mich, dass das Geräusch so laut war und der Schmerz so schockierend und intensiv war, dass ich vor Schreck und Schmerz aufschrie. Ich versuchte dann wegzukommen, aber konnte mich nicht bewegen. Beim dritten Schlag konnte ich kaum noch klar denken. Ich erinnere mich, dass ich mich gefühlt habe, als würde mein Gehirn brennen und der Schmerz war am ganzen Körper, nicht nur am Gesäß. Ich glaube, dass ich dabei geweint habe, aber danach verschwimmen die Dinge in meiner Erinnerung. Ich weiß aber, dass der Arzt zu einem bestimmten Zeitpunkt überprüfte, ob ich noch fit für die Stockschläge war und ihnen grünes Licht gab, weiterzumachen. Nach dem 12. Schlag ließen sie mich frei, aber ich konnte mich nicht bewegen. 2 Beamte mussten mir helfen, wegzuhumpeln. Sie besprühten meine Wunden mit einem Desinfizierungsmittel und brachten mich dann zurück in meine Zelle, damit ich mich erholen konnte. Mein Gehirn fühlte sich an, als würde es vor Schmerz schmelzen. Daher war mein Zeitgefühl an diesem Tag auch ziemlich verzerrt. Aber ich erinnere mich, dass ich in der Zelle zusammenbrach und entweder ohnmächtig wurde oder einschlief. Ich wusste aber nicht, dass die wirkliche Bestrafung dabei eher die Nachwirkungen sind und nicht die Stockschläge selbst. Als ich aufwachte, war der Schmerz immer noch so unglaublich stark, aber wenigstens nicht mehr so stark, dass er mir den Verstand raubte, was ihn aber in gewisser Weise fast noch schlimmer machte. Mein Gesäß war stark angeschwollen und jeder Druck darauf fühlte sich wie Feuer an, das mich sofort lähmte, fast schlimmer als ein Tritt in die Leiste. Als ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, auf die Toilette gehen zu müssen, hatte ich extrem viel Angst vor den Schmerzen. Ich schaffte es, in die Hocke zu gehen, anstatt zu sitzen. Aber allein der Weg zur Toilette rührte alle Wunden auf. Und der Schmerz war plötzlich so intensiv, dass ich mich übergeben musste. Ich versuchte eine Woche lang nichts zu essen, weil ich nicht auf die Toilette wollte. Nach ein paar Tagen sagten mir die Beamten, dass ich nicht mehr nackt in meiner Zelle liegen könne und Kleidung tragen müsste. Das war beängstigend, weil sie die Wunden aufreißen würden. Ich verbrachte die meiste Zeit des Tages damit, mit dem Gesicht nach unten völlig ruhig zu liegen, weil selbst kleine Bewegungen extrem wehtaten, weil die Kleidung dagegen reibte. Das ging etwa einen Monat lang so weiter, bis die Wunden zu heilen begannen. Und selbst dann waren alle Bewegungen immer noch sehr schmerzhaft, aber wenigstens nicht mehr lähmend schmerzhaft. Viele Monate konnte ich mich nicht auf den Rücken setzen oder legen. Als ich aus dem Gefängnis kam, hatte ich mich größtenteils erholt. Aber selbst heute sind noch schwere Narben zu sehen und die Stelle kann etwas empfindlich sein. Es war viel schlimmer, als ich mir vorgestellt hatte. Ich weiß, dass es meine Schuld ist, aber ich wünschte, meine Eltern hätten mich vor der Ernsthaftigkeit der Justiz hier gewarnt, als wir zurückkamen, obwohl ich weiß, dass ich als dummer Teenager eh nicht auf sie gehört hätte. Zum Glück haben sie mich unterstützt, als ich rauskam, und ich komme wieder auf die Beine, buchstäblich und metaphorisch. Man muss sagen, hey, er hat das verdient. Er hat Raubüberfälle begangen. Das hinterlässt auch an den Opfern wirklich über Jahre die psychischen Probleme. Also das finde ich recht fair sogar. Und schön, dass seine Eltern wenigstens jetzt auch da sind und ihnen wieder auf die Beine zu helfen. Weil jeder kann mal einen Fehler machen, aber es ist wichtig, dass man wieder zurück ins Leben findet. Und wenn man dann keinen Support hat, dann hast du verloren im Leben. Die letzte Überschrift lautet: Heute habe ich versagt, indem ich einer betrunkenen Arbeitskollegin geholfen habe. Ich, 29, arbeite im digitalen Marketing. Unser Unternehmen veranstaltete eines Abends eine Party, um den Abschluss eines großen Projektes zu feiern. Als ich zu meinem Auto ging, bemerkte ich eine betrunkene Mitarbeiterin, Mitte 30. Wir arbeiten seit 3 Jahren zusammen. Sind aber in einer sehr großen Abteilung, daher weiß ich nicht viel über sie. Sie hatte Schwierigkeiten beim Gehen. Ich bot ihr meine Hilfe an und sie hielt mir ihre Hand hin. Ich fragte, ob sie mit dem Auto gekommen sei. Sie sagte, dass sie ein Uber genommen hat. Ich half ihr dann dabei, ein Uber zu rufen, als sie plötzlich anfing, sich zu übergeben. Als der Uber-Fahrer ankam und sah, in was für einem Zustand sie sich befand, fuhr er einfach davon, ohne ein Wort zu sagen. Verständlich. Ich beschloss daher, sie nach Hause zu fahren. Ich habe in meinem Auto 2 Dashcams, eine für vorne und eine für hinten. Ich entfernte die hintere Kamera, platzierte sie vorne und stellte den Winkel so ein, dass das Innere des Fahrzeugs gefilmt wurde. Ein Monat später, am 25. April, letzte Woche, wurde ich in die Personalabteilung gerufen. Mein Manager saß mit ernster Miene da. Sie fragten, was ich nach der Party gemacht habe. Ich wurde sofort defensiv und fragte, worum es bei den Treffen geht. Die Personalabteilung sagte, sie habe eine Beschwerde von einer Mitarbeiterin erhalten, die mich eines unangemessenen Verhaltens beschuldigt. Ich antwortete, ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich habe weder während noch nach dieser Party etwas Unangemessenes getan. Wer auch immer sich beschwert hat, hat die falsche Person erwischt. Sie gingen für ein paar Minuten auf den Flur hinaus. Ich fing an zu schwitzen, obwohl ich nichts Falsches gemacht habe. Ich dachte nach und erinnerte mich, dass ich eine Mitarbeiterin nach Hause gefahren habe. Das muss es sein. Sie kam zurück ins Büro und der Manager sagte, sie hätten einen Zeugen, der gesehen hat, wie ich eine betrunkene Mitarbeiterin in mein Auto gesetzt habe. Ich sagte, ja, ich habe sie nach Hause gefahren. Es ist nichts passiert und ich habe sie nicht reingesetzt. Sie hat meine Hilfe angenommen. Dann folgte Schweigen. Sie starrt mich an, als ob ich schuldig wäre. Nichts als Misstrauen und Verurteilung. Die Personalabteilung sagte, sie werden die Ermittlungen fortsetzen und in der nächsten Woche mit mir sprechen. Heute habe ich eine E-Mail erhalten, in der mir mitgeteilt wurde, dass ich eine Aussage bei der Polizei machen soll und dass ich bis zur Einstellung des Verfahrens suspendiert bin. Ich bin stinksauer, echt angepisst. Ich habe einen Anwalt beauftragt und eine Erklärung bei der Polizei abgegeben. Nachdem ich mich umgehört hatte, erfuhr ich, dass es sich bei der Kollegin, die ich mitgenommen hatte, offenbar um die Ex-Frau des Golfkumpels meines Vorgesetzten handelt. Das Unternehmen weiß nicht, dass ich mich mit den Aufnahmen der Dashcam und einem kurzen Handyvideo, auf dem ich sie zum Haus begleite, geschützt habe. Ich bin unschuldig und ich werde dagegen ankämpfen. Dann gab es ein kleines Update. Die Beschwerde wurde nicht durch die Kollegin eingereicht. Ich habe mit meinem Vorgesetzten gesprochen. Er gestand, dass er unter Druck seines Golfkumpels, also dem verbitterten Ex-Ehemann der Mitarbeiterin, der ich geholfen hatte, eine Scheinuntersuchung eingeleitet hatte. Mein Anwalt macht seine Sache gut. Wir sind noch nicht fertig. Wie traurig ist es eigentlich, dass du dich mit einem Handyvideo und Dashcam-Video absichern musst, eine Kollegin nur nach Hause zu bringen? Das kannst du doch niemandem erzählen. Und ich hoffe, dass er dagegen so stark angeht, dass die Person, die das gemacht hat, eigentlich im Gefängnis landet und der Kumpel einfach nur gekündigt wird. Weil sowas darf nicht irgendwo als Chef arbeiten. Das war's mit Fufu Stories. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da.
Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Bereit, Ja zu sagen? Dann ab zu deinem Opel-Partner.
Yes. Of course,
sag Ja zum neuen Opel Corsa Yes. Mit sportlichen Features und exklusiver Sonderlackierung.
Yes. Of course,
schon ab attraktiven 199 € im Monat. Yes. Jetzt bei deinem teilnehmenden Opel-Partner.
Yes.